Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fine Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutique-Hotel The Hoxton. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Bei mir im Podcaststudio ist heute einer der prominentesten Bauunternehmer der Stadt, der die Höhen und Tiefen des Geschäftes kennt. Bei mir ist Stefan Wulff vom Familienunternehmen Otto Wulff, der das Unternehmen jetzt in dritter Generation leitet. Herr Wulff, schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung, Herr Icken.
Ja, Sie kennen das, dass unser Aufgalopp ist immer so ein bisschen sportlich. Da geht es um die 5 Fragen und Sie dürfen mir verraten, als Hamburger ahne ich, was da gleich kommt, was Ihre Lieblingsstadt ist.
Oh, meine Lieblingsstadt ist natürlich Hamburg, aber kurz danach kommt Berlin.
Kurz danach kommt Berlin?
Ja.
Und hat Berlin Chancen, Hamburg zu überholen?
Berlin ist ganz anders als Hamburg und ich bin eigentlich froh und dankbar, dass ich in beiden Städten beruflich unterwegs sein darf und verbringe auch gerne mal Zeit in Berlin. Nicht nur aus beruflicher Sicht, sondern weil ich die Stadt auch wahnsinnig inspirierend finde und etwas schnelllebiger, etwas dynamischer wahrnehme, als das in Hamburg ist. Aber Hamburg hat eben andere Qualitäten, die Berlin nicht hat.
Ihr Lieblingsstadtteil in Hamburg?
Mein Lieblingsstadtteil in Hamburg ist die Uhlenhorst.
Oft genannt. Wegen?
Ich finde, die Uhlenhorst ist noch etwas lässiger und etwas weniger gentrifiziert als, ich sag mal, die westlichen Altstadtteile. Und ich finde die Mischung, auch die Grenze zu Barmbek, ich finde, das sind die, da ist irgendwie noch ein bisschen mehr jüngeres Leben, es ist ein bisschen lässiger alles und die Sonne kommt von der richtigen Richtung, wenn man abends auf dem Balkon sitzen will.
Das stimmt.
Und die Alster auch sehen will.
Ihr Lieblingsgebäude?
Mein Lieblingsgebäude ist, also da gibt es mehrere, aber ich habe eins, das finde ich tatsächlich... finde ich tatsächlich ganz besonders, und das ist für mich die Elbphilharmonie in all ihren Facetten. Kultur, Wohnen, Aufenthaltsort, Hotel. Ich finde, das ist ein Ort der Begegnung. Der Weg dahin war steinig, aber es ist für Hamburg ein immens wichtiges Gebäude. Und ich habe es intensiv verfolgt und finde es großartig.
Aber Gott sei Dank nicht gebaut.
Gott sei Dank nicht gebaut.
Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort?
Mein Lieblingsplatz. Mein Lieblingsplatz ist, das ist einer der kleinen Stege an der Alster, wo man, ich sag mal, aufs Wasser gucken kann. Und über berufliche, private Themen nachdenken kann, wo man Kaffee trinken kann und sich ein bisschen einfach Hamburg so wahrnimmt mit den Themen, die Hamburg ausmacht, Wasser, Wind und die Atmosphäre ist einfach gut.
Und ein Gebäude dürfen Sie hier abreißen. Welches trifft es?
Oha.
Ich darf ja lieber, aber trotzdem.
Wir bauen gerne neu und wir beschäftigen uns auch gerade intensiv damit, eben nicht jetzt jedes Gebäude abzureißen. Aber das ist ganz schwer. Aber ich glaube, da würde ich jetzt auf die südliche Elbseite gucken, nach Harburg. Ein Stadtteil mit vielen Themen, auch mit städtebaulichen Problemen. Und da würde ich tatsächlich das leerstehende Karstadtgebäude abreißen und dort neue städtebauliche Qualität entwickeln für den Süderelbe-Raum, für die Harburger Innenstadt.
Das Gebäude hat ja die Stadt meines Wissens gekauft. Die will es wahrscheinlich nicht abreißen, sondern neu gestalten. Ne?
Das weiß ich nicht, aber da hätte man Riesenchancen, ich sag mal, auch mehr Wohnen in die Harburger Innenstadt zu bringen und tatsächlich diesen Bereich extrem zu beleben.
Ja, wenn man ein bisschen in die Historie Ihres Familienunternehmens schaut, sieht man, dass Sie 1932, also vor 92 Jahren, gegründet wurden. Sie kennen die guten und die schlechten Zeiten. Wie tief ist denn jetzt die Krise? Also wie schlecht sind die Zeiten heute?
Also ich glaube, immobilienwirtschaftlich, ich bin jetzt erst 30 Jahre, nächstes Jahr am 1. Mai 30 Jahre im Unternehmen und verantwortlich als Geschäftsführer seit 2000. Aber ich glaube, es ist tatsächlich eine der größten immobilienwirtschaftlichen Krisen seit Gründung der Bundesrepublik. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Sehr viel tiefgreifender und sehr viel substanzieller als die Finanzkrise 2008, 2009 zum Beispiel, die Lehman-Krise. Das haben wir relativ schnell und gut weggesteckt. Aber wir haben es tatsächlich jetzt mit anderen Themen zu tun. Wir haben tatsächlich und sind vielleicht auch ein bisschen verwöhnt jetzt nach 12 Jahren Niedrigzinsphase oder gut 10 Jahren Niedrigzinsphase, haben wir eben einmal den gestiegenen Zins, wir haben gestiegene Materialpreisthemen, wir haben gestörte Lieferketten und wir haben auch etwas Neues, was wir auch erst seit ein paar Jahren tatsächlich massiv haben, das ist der Fachkräftemangel, der sich deutlich macht. Also dieses alles zusammen ist schon bemerkenswert und eine besondere Herausforderung für die Branche.
Sie haben mal erzählt, als Sie selber noch ein junger Mann waren, haben Sie miterlebt, wie auch Ihr Vater also durch schwere Zeiten gegangen ist und sich Sorgen gemacht hat, wie er denn am Ende des Monats die Gehälter überweist. Sie haben jetzt 650 Leute. Macht man sich da auch Sorgen?
Da macht man sich manchmal im stillen Kämmerlein natürlich irgendwie Gedanken. Das kann man gar nicht ausblenden. Aber ehrlicherweise sind diese Sorgen nur sehr, sehr kurz, weil ich weiß, dass wir sehr, sehr gut im Markt positioniert sind, dass wir ein tolles Team haben. Unsere Mitarbeiterinnen, unsere Mitarbeiter stehen alle 100% hinter dem Unternehmen. Jeder gibt sein Bestes. Und da mache ich mir, ich sag mal, so elementar tatsächlich keine Sorgen. Wir kommen bisher sehr, sehr gut durch die Krise. Wir haben jetzt ein sehr, sehr gutes Auftragsvolumen schon fürs nächste Jahr im Bau und auch in der Projektentwicklung, wo die Herausforderungen ungleich größer sind, tut sich etwas. Also die Nachfrage nach Wohnungen reißt ja nicht ab. Im Gegenteil, die wird eigentlich von Woche zu Woche größer. Und wir haben jetzt tatsächlich auch Möglichkeiten, dem zu begegnen, indem wir jetzt spekulativ in den Bau gehen mit größeren Projekten. Und wir merken auch insgesamt, dass sich die Stimmung wieder aufhält.
Also es ist Licht am Ende des Tunnels erkennbar.
Definitiv. Also die Zinsen kommen zurück. Der Markt hat auch verstanden, dass sich die Preise jetzt nicht ins Bodenlose abstürzen. Wir sind, glaube ich, jetzt haben jetzt so die Talsohle erreicht und machen uns jetzt quasi wieder fit für den Anstieg und für die Phase, wo es jetzt besser wird. Wir spüren eine Nachfrage, auch bei Privatkunden, die wieder Wohnungen bei uns kaufen wollen. Und es gibt wenig Angebot, auch in diesem Segment aktuell. Und insofern sind wir ganz guter Dinge. Also wir haben tatsächlich so viel Wohnungen beurkundet in den letzten 3 Monaten wie im ganzen letzten Jahr nicht. Also das sind schon deutliche Anzeichen einer Belebung. Wir werden das vor Krisenniveau nicht erreichen, aber wir sind insgesamt auf einem guten Weg. Und wichtig auch, dass die Wohnungswirtschaft wieder anfängt zu bauen. Die Hamburger Genossenschaften, einige von denen bauen. Die Saga baut ganz massiv. Insgesamt hier in Hamburg ein wichtiges Signal auch vom Senat, dass auch das Thema Schulbau, Infrastrukturbau, alle Segmente, in denen wir unterwegs sind, man lässt nicht nach, dort zu investieren, und das sind ganz gute Rahmenparameter. Wir sind als Unternehmensgruppe breit aufgestellt, haben uns, natürlich machen wir viel Wohnungsbau, aber wir sind eben auch im Schulbau ganz stark unterwegs, sind einer der größten Schulbauer in Deutschland aktuell, auch in Berlin und Leipzig, wo wir ja auch Standorte haben.
Kann man sagen, welcher Standort am besten funktioniert gerade?
Also am besten funktioniert aktuell Hamburg und Berlin. Da ist tatsächlich die Nachfrage am größten.
Ich habe gesehen, Sie haben ja gerade auch Objekte für Endkunden, also quasi für Menschen, die sich für Eigentumswohnungen interessieren, im Angebot, etwa an den Kolbenhöfen. Da liegt der Preis ja so Pi mal Daumen bei so 8000 Euro den Quadratmeter.
Ja.
Findet man da ausreichend Kunden?
Also da kommen tatsächlich Kunden. Wir haben jetzt, ich habe jetzt nicht die Zahl ganz genau im Kopf, aber ich meine, es sind 17 oder 18 Reservierungen, von denen wir schon 10 beurkundet haben in den letzten 3 Monaten. Das sind mehr, als wir im ganzen letzten Jahr beurkundet haben.
Aber die Zinssenkung beginnt jetzt also auch zu wirken, weil natürlich
das
die Refinanzierung günstiger wird.
Genau, die Refinanzierung wird günstiger. Wir rechnen ja auch noch mit einer Zinssenkung, weil die Inflation weiter niedrig ist. USA hat die Zinsen gesenkt. Das ist auch für die EZB und für die Notenbanken in Europa irgendwie schon ein wichtiges Signal. Und insgesamt, was eben auch ganz wichtig ist und was ich sehr gut finde, ist, dass eben auch die Banken und Sparkassen und auch die Volksbanken auch ihren privaten Kunden wieder ermöglichen, Finanzierung abzuschließen. Das ist ja auch wichtig. Wir brauchen ja auch immer eine Endkundenfinanzierung. Wir Projektentwickler brauchen eine Finanzierung und natürlich braucht der Endkunde auch eine.
Aber wenn man heute anfängt zu bauen, ist es nicht wie früher, dass einem die Wohnung schon vor quasi Bezugsfertigkeit aus der Hand gerissen werden, sondern wirklich erst, wenn sie fast fertig sind, oder?
Das ist so. Also das ist auch ein Trend. Kaum jemand kauft heute spekulativ eine Eigentumswohnung vom Plan, so wie das noch bis vor dem Einmarsch der Russen in die Ukraine der Fall war. Das ist total vorbei. Im Gegenteil, wir müssen eigentlich, der Rohbau muss stehen und viele Kunden wollen auch schon noch mehr sehen. Und wir haben das jetzt gerade hier bei einem kleineren Projekt in der Feldstraße gesehen. Da haben wir den Vertrieb erst 5 Monate vor Fertigstellung überhaupt gestartet. Und das war genau richtig, weil dann sind uns die Wohnungen wirklich aus den Händen gerissen worden. Und natürlich, jeder einzelne Endkunde hat eben die Sicherheit, dass die Wohnung fertiggestellt wird. Hinzu kommt jetzt eben die AFA,
Sonderabschreibung.
Diese Sonderabschreibung, die ist gerade für private Kunden und Kapitalanleger schon auch ein echter Rendite-Booster, das kann man wirklich sagen.
Ich habe ja vorhin gesagt, so Pi mal Daumen, 8000 Euro, da denken vielleicht einige, die noch ihre alten Preise im Blick haben, mein Gott, da müssen sich ja die Bauunternehmer die Taschen voll machen, aber de facto ist es ja so, dass die Baukosten, also die Gestehungskosten, extrem gestiegen sind. Ich habe kürzlich die Zahlen von Dietmar Wahlberg, der ja so ein bisschen der Zahlenpapst der Branche ist, gesehen. Da haben wir seit 2010 mehr als eine Verdopplung der Kosten von 2.180 auf 4.317 Euro ohne Grundstück.
Ohne Grundstück.
Und gerade in den letzten 2-3 Jahren nochmal so ein Plus von 42%. Glauben Sie, dass diese Preisanstiege jetzt gestoppt sind oder geht das weiter?
Also die Preisanstiege sind aus meiner Sicht aktuell erstmal gestoppt. Man muss aber natürlich eins sehen, wir haben jetzt hohe Tarifabschlüsse, also die Löhne auch im Baugewerbe, im Handwerk sind massiv gestiegen. Und parallel dazu ist eben die Produkte, die wir verarbeiten, die industriell hergestellten Produkte, die werden eben jetzt durch Verknappung, durch Werksschließungen künstlich verknappt. Also da ist jetzt nicht wie in anderen Krisen, gab es eine Überproduktion, da sind die Preise gesenkt worden, weil man sein Material nicht losgeworden ist. Das merken wir im Moment noch nicht. Also wir sehen eher im Moment für die nächsten 6 Monate eine Seitwärtsbewegung. Also dass wir da massiv runterkommen, sehe ich nicht. Also wir können nur die Preise senken, indem wir einfacher bauen. Das ist der Schlüssel.
Es sind ja auch einige Werke, Sie haben es gerade angesprochen, einfach zugemacht worden für alle Zeiten wegen der Energiepreisentwicklung. Ziegeleien zum Beispiel.
Genau. Ziegeleien, aber auch die Hausindustrie, Haustechnikindustrie, die ja, ich sag mal, die höchsten Preisanstiege von über 300% in den letzten 15 Jahren tatsächlich realisiert hat. Also die Technik im Haus ist ja mittlerweile teurer als der Rohbau. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Und das trägt alles nicht dazu bei, dass das Bauen günstiger wird. Wir können nur wirklich ganz radikal anfangen, uns wieder auf das zu besinnen, was wir in den 90er Jahren eigentlich gekonnt haben.
Dann fangen wir doch mal an. Dann specken wir doch jetzt mal hier im Podcast ab. Also wo geht's los und was kann man am Ende des Tages damit wirklich sparen?
Also wir können anfangen beim Schallschutz. Das ist ja so das Thema, Wir haben aus Schallschutzgründen, wir haben uns ja, es gibt ja eine Schallschutz-DIN, da gibt es einen Mindestschallschutz, der mehr als ausreichend ist aus meiner Sicht und auch aus Sicht vieler.
Man hört nichts mehr eigentlich.
Man hört im Grunde schon nichts mehr. Jetzt haben wir uns aber irgendwie in den letzten Jahren an den gehobenen Schallschutz gewöhnt und das bedeutet zum Beispiel, dass die Geschossdecken, die sie früher 16 Zentimeter dick machen konnten, heute 21 und 22 Zentimeter dick haben. Also sie haben tatsächlich massiv mehr Beton in den einzelnen Decken. Sie haben die Wandstärken sind mittlerweile im Wohnungsbau weiter gestiegen auf 24 und mehr Zentimeter im Rohbau.
Musste das so sein oder hat man das einfach gemacht, weil alle es machen?
Das hat sich so entwickelt. Also man hat im Grunde genommen angefangen, als die Preise gestiegen sind, eben auch zu sagen, wir liefern auch mehr dafür, natürlich, sonst hätte das ja nicht funktioniert. Und wir müssen jetzt wieder anfangen, das zurückzudrehen. Wir haben natürlich auch Anforderungen von behördlicher Seite. Wir werden häufig in Projektentwicklung, das ist auch so ein Trend, der in den letzten 10 Jahren losgegangen ist, dass wir uns mit Schulabgaben befassen mussten. Also wir haben irgendwo ein Haus gebaut und mussten dann aber eben Geld an die Stadt abführen, weil irgendwo eine Schule gebaut werden sollte, an der wir uns beteiligen.
Das war vorher nicht so.
Also man hat auch vieles bei den Wohnungsunternehmen und den Projektentwicklern abgeladen.
Weil es ja lange auch ging, ne?
Es ging.
Man dachte.
Genau, es ging. Die Zinsen waren niedrig, es ging alles und wir haben natürlich auch uns an eine hohe Qualität in der Architektur gewöhnt. Wir haben überall Wettbewerbe machen müssen von städtischer Seite in neuen Bebauungsplänen. Wir haben immer, ich sag mal, hier noch ein goldenes Türmchen und hier noch dies und jenes mit ins Lastenheft geschrieben bekommen. Und damit muss jetzt Schluss sein, wenn wir wirklich Wohnungsbau massiv günstiger machen. Und wie das geht, haben wir auch in Berlin gerade gezeigt für eine städtische Wohnungsbaugesellschaft. Haben wir, ich sag mal, inklusive der kompletten Planung Häuser gebaut, die deutlich unter 3.000 Euro pro Quadratmeter inklusive der kompletten Planungsleistung sind.
Auch inklusive Grundstück?
Ohne Grundstück.
Ohne Grundstück.
Das Grundstück haben die, also das muss man dann rausrechnen.
Aber immer noch zu den 4.317, die ich gerade für Großstädte zitiert habe.
Wir sind eben tatsächlich im Schnitt bei 2.700 Euro brutto, inklusive einer Planungsleistung, die ja auch viel wert ist.
Also und da sind jetzt einfach mal konkret, da sind die Decken dünner, da sind die Wände dünner. Da gibt es wahrscheinlich keine Tiefgarage.
Es gibt keine Tiefgarage, es gibt aber Fahrradstellplätze im Keller. Also das ist ja auch so ein Thema. Tiefgaragen müssen nachgewiesen werden, Fahrradstellplätze müssen nachgewiesen werden. Aber wir haben vor allen Dingen eben seriell geplant und gebaut. Wir haben alles in BIM durchgetaktet. Wir haben am Ende alle Grundrisse liegen übereinander. Wir haben in der Fassade wenig Vor- und Rücksprünge. Und wir haben eben auf eins auch verzichtet. Das sind die Staffelgeschosse. Die Staffelgeschosse sind insbesondere im Mietwohnungsbau unrentierlich, also gerade auch im öffentlich geförderten. Das ist im Eigentumswohnungsbereich was anderes, weil das sind die attraktivsten Wohnungen. Das ist natürlich auch im Mietwohnungsbau ein attraktives Geschoss mit einer großen Dachterrasse zu haben. Aber im öffentlich geförderten Segment können wir uns das auch nicht mehr leisten. Und deswegen müssen wir eigentlich eher dazu kommen, wieder Vollgeschosse zu bauen, so wie wir es auch in der Wiederaufbauphase nach dem Krieg in den 50er und 60er Jahren haben. Also diese Gebäude sind eigentlich, könnte man heute in modernerer Form wieder bauen und man hätte dann wieder auch niedrige Baukosten.
Aber schöner werden die Häuser dann nicht?
Das ist im Auge des Betrachters. Ich glaube, wir müssen tatsächlich natürlich darauf achten, eine gewisse Architekturqualität zu haben, aber das geht auch mit einfachen Mitteln. Wir haben das ein bisschen verlernt. Und das ist auch so ein bisschen mein Appell an die Architektenschaft. Wir müssen wieder zurückkommen zu den Dingen, die wir alle schon mal gemacht haben, nämlich tatsächlich einfach mal Wohnungen übereinander stapeln, Balkone übereinander, dass wir nicht permanent warm-kalt-Bereiche trennen müssen und Vor- und Rücksprünge in der Fassade auf ein Minimum reduzieren, eine einfache Kubatur machen und vor allen Dingen viele Wohnungen an ein Treppenhaus hängen, das trägt auch zur Wirtschaftlichkeit bei.
Und das heißt auch, Sie technisch, Sie haben es vorhin schon gesagt, entschlacken, dass heute alle Häuser quasi im Keller Riesentechnikeinrichtungen haben, wo, das haben Sie, glaube ich, mal gesagt, man fast eine Ingenieursausbildung für braucht,
das ist
um
so.
Das alles zu verstehen.
Ja, wir haben im Grunde, sind wir ja irgendwann, weil die Politik gesagt hat, wir müssen CO2 einsparen, sind wir ja irgendwann mal falsch abgebogen mit unseren Gebäuderichtlinien. Wir haben im Grunde eigentlich nur geguckt, wie viel CO2 emittiert das Gebäude nach Fertigstellung. Wir haben die Gebäude dann so dicht gemacht, dass wir sie zwangsbelüften müssen, damit man überhaupt frische Luft hat. Fenster durfte man nicht aufmachen. Also im Grunde...
Was natürlich auch kein Mieter so macht.
Oder was natürlich auch kein Mieter macht. Wir haben im Grunde in diesen Gebäuden fast keine, wir haben es erreicht, fast keine Heizkosten zu haben, aber wir haben extrem hohe Nebenkosten aus Strom. Und wo wird...
Genau, weil so eine Lüftung, die permanent läuft, natürlich auch Strom zieht.
Die zieht Strom, die Lüftung, die Wartung, also all diese Themen, diese Anlagen mit Wärmerückgewinnung, das waren eigentlich die kompliziertesten und teuersten Gebäude. Und was wir natürlich auch nie, wo auch nie jemand hingeguckt hat, ist, wie viel CO2 wurde eigentlich bei der Herstellung dieser 30 bis zu 30 Zentimeter dicken Styroporblöcke, die vor den Rohbau geklebt worden sind, schon jetzt emittiert. Also im Grunde hat man eigentlich
eine Milchmädchenrechnung
eine komplette gemacht. Milchmädchenrechnung gemacht, und das müssen wir jetzt zurückdrehen, und das hat die Politik zum Glück jetzt auch erkannt. Und insofern sind wir auf dem richtigen Weg. Jetzt müssen wir noch.
Aber kann man denn herkömmlich, wenn ich da unterbrechen darf, kann man herkömmlich noch ein KfW 55 Haus dann Standard erreichen?
Den kann man noch herkömmlich erreichen. Und den erreiche ich relativ einfach sogar, indem ich die richtige Mischung aus Wandstärken und Wärmedämmung und Gebäudetechnik, also wenn ich Fernwärme habe, erreiche ich den relativ einfach und unkompliziert. Aber der 55er Standard ist heute gängige Technik, und den erreichen wir auch über eine intelligente Planung, indem wir eben die Fensteranteile nicht zu großzügig, sondern ich sag mal, das ist ja alles eine Gesamtbetrachtung. Wie viel Fensteranteile habe ich? Wie steht das Gebäude zur Sonne? Ich habe also viele, viele Dinge, die Planung beeinflussen. Das ist nicht nur die Dämmung, sondern das ist eben auch das Gebäude selbst und die Kubatur. Und
aber der 40er Standard ist ohne massive Investitionen kaum zu erreichen.
Der 40er Standard ist eigentlich Quatsch. Aus meiner Sicht, weil er eigentlich, was die CO2-Emissionen angeht, nur 3-5% besser ist als der 55er Standard am Ende, aber mit Baukosten von 600-800 € pro Quadratmeter mehr teuer erkauft ist. Und das hat ja zum Glück jetzt auch Berlin erkannt, unsere Bundesregierung erkannt, und deswegen ist man ja auch inzwischen von der Förderung dieses Standards abgerückt.
Sie hatten eben erzählt, dass Sie immer noch Tiefgaragen bauen müssen. Gilt das immer und überall? Ich dachte, man wäre jetzt befreit von diesen Pflichten.
Das haben wir, denken wir auch, weil es gibt offiziell in Hamburg keine Tiefgaragen, also keine Stellplatzsatzung mehr. Das gab es ja früher, hat man zwischen einem Stellplatz pro Wohnung und 0,5, 0,6 Stellplätzen pro Wohnung, je nachdem, was es für ein Projekt ist und wo es liegt, planen müssen. Heute ist das frei, aber hintenrum kriegen wir eigentlich in jedem Bebauungsplan, in jeder Baugenehmigung wieder Auflagen, doch Stellplätze bauen zu müssen, obwohl wir es als Investor oder auch unsere Investoren, die bei uns schlüsselfertig Wohnungen kaufen, das gar nicht wünschen.
Und wer malt das dann da rein?
Die Bezirke? Das ist dann ein Bezirksthema, weil das Baurecht ja in den Bezirken liegt, hoheitlich, und dort auch die Baugenehmigungen am Ende geschrieben werden und die B-Pläne gemacht werden. Da hat man manchmal das Gefühl, dass die Senatspolitik und die Bezirkspolitik entweder nicht voneinander wissen oder sich gegenseitig nicht zuhören. Das ist echt ein Problem, und darunter leidet die gesamte Wohnungswirtschaft und auch
ist
hier.
Das überall so oder ist das in Hamburg?
Das ist in Hamburg so, das ist in Berlin zum Beispiel gar nicht so. Berlin hat ja schon viel länger als Hamburg gesagt, wir machen keine Auflagen mehr, was Stellplätze angeht. Und wir überlassen das komplett den Investoren und der Wohnungswirtschaft, wie viele Stellplätze sie bauen wollen, ob sie welche bauen wollen. Und natürlich bauen wir auch freiwillig Stellplätze. Aber wir haben ja häufig das Thema, dass wir einfach aufgrund der Grundstückssituation, ich sag mal, wir sollen vielleicht 50 bauen, aber wir können nur 30 bauen. dann müssen wir die teuer ablösen. Das erhöht auch wieder, ich sag mal, die Kosten indirekt. Wir müssen sie zwar nicht bauen, aber wir müssen sie irgendwie ablösen und bezahlen. Das macht das Bauen einfach schwierig. Und wenn ich Seniorenwohnungen baue, öffentlich gefördert, für Menschen über 65, dann brauche ich nicht für jede Wohnung einen Stellplatz. Das sind Leute, wir haben so ein Objekt gerade fertiggestellt in Eppendorf, vor allen Dingen vor 2 Jahren. Da haben ganz wenige nur ein Auto. Und auch die 20 Stellplätze, die wir da gebaut haben, stehen zur Hälfte leer. Also es ist so, dass, glaube ich, die Bauherren, egal ob es jetzt die SAGA, die Genossenschaften oder die freien Wohnungsunternehmen sind, oder die Projektentwickler, die sich in diesem Segment tummeln. Wir alle wissen relativ gut, was wir an welcher Stelle brauchen. Da brauchen wir keine Regulatorik, die das Bauen nur teuer und kompliziert macht.
Eigentlich will ja das Bündnis für das Wohnen alle an einen Tisch holen. Also Bezirke, Senat, ich dachte, da würden diese Reibungsverluste verschwinden. Galt ja auch immer als Vorbild. Jetzt sagen Sie, nö, in Berlin klappt das eigentlich besser.
Also das Bündnis fürs Wohnen ist nach wie vor ist wirklich etwas sehr, sehr Gutes. Das sollten wir uns in Hamburg auch möglichst lange erhalten, weil wir sozusagen alle zusammen Planungssicherheit haben, was die Dinge angeht. Aber das Bündnis fürs Wohnen ist eben eine Senatsgeschichte. Und Frau Pein sagt es ja auch richtigerweise so, es gibt in Hamburg keine Stellplatzauflagen. Aber dann kommen sie eben auch im Bündnis mit Projekten, die sind dann eben in den Bezirken. Und da hat man manchmal das Gefühl, dass man das, was im Senat gesagt wird, in den Bezirken nicht ankommt.
Also um nochmal das Beispiel Kolbenhöfe zu nehmen, da sind ja Tiefgaragen gebaut worden.
Da sind
mussten die oder sollten die?
Die mussten gebaut werden. Wir hätten auch freiwillig welche gebaut, weil wir natürlich auch... Eigentumswohnungen können sie besser verkaufen. Aber es gibt eben mittlerweile auch in dem Segment viele Kunden, die sagen, wir haben gar kein Auto mehr, wir nutzen Carsharing, wir haben das Deutschlandticket. Also muss man tatsächlich auch ein bisschen anders denken und vielleicht über Mobilitätskonzepte nachdenken, dass ich auch Carsharing-Anbietern in meinem Haus Garagenplätze anbiete, die öffentlich zugänglich sind oder auf dem Grundstück. Das sind ja alles Gedanken, die wir haben. Park-and-Ride-Parkhäuser zum Beispiel, die in der Nacht komplett leer stehen, könnte man auch als Quartiersgaragen heranziehen. Also da so ein bisschen kreativer zu denken, das fehlt mir manchmal und erhoffe ich mir eigentlich in der Zukunft, dass man da auch, ich sag mal, übergreifend auch einfach mal die Ressourcen analysiert, die da sind und dann eben entsprechend auch anders nutzt.
Wir haben ja diese magische Zielzahl von 10.000 Wohnungen. Uns ist beiden klar, dass die in diesem und im nächsten Jahr klar verfehlt werden. Wann sind denn die 10.000 vielleicht wieder im Bereich des Machbaren?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir sind weit, weit weg davon.
Wo landen wir dieses Jahr, so Ihr Tipp?
Ich würde mal sagen, wir landen so in etwa bei 3.000 Einheiten, wenn wir richtig gut sind. Das Problem ist ja, dass wir aktuell eben auch keine Baugenehmigungen mehr erteilt werden. Das sind ja sozusagen, alles was heute gebaut wird, sind ja noch Projekte, die, ich sag mal, vor der Krise genehmigt worden sind, die noch aus der guten Zeit sind. Die werden jetzt alle sukzessive fertig und wir werden die dramatischen Rückgänge erst, glaube ich, in 25 und 26 feststellen.
Und warum gibt es keine Baugenehmigung mehr?
Weil tatsächlich teilweise die Ressourcen in den Bauämtern auch zurückgefahren worden sind, auch aus Personalmangel einfach nicht da sind. Und natürlich im Moment viele Investoren auch sehr zurückhaltend sind, was neue Grundstücke angeht. Es passiert wenig im Markt und auch
Schockstarre.
Also es ist tatsächlich bei vielen noch eine Schockstarre. Wir haben unsere Grundstücke, die wir im Portfolio haben, alle in den nächsten Schritt gebracht. Wir erwarten auch noch Baugenehmigungen, weil wir wollen sozusagen fit sein, wenn der Markt wieder noch, der springt ja schon an, aber wenn er noch deutlich an Belebung zulegt, dass wir dann ein Produkt haben, was wir auch bauen können. Das Problem ist ja in der Bauwirtschaft immer, sie haben eigentlich immer so 5-Jahres-Zyklen. Sie brauchen irgendwie Bebauungspläne, sie brauchen eine Baugenehmigung, dann haben sie noch eine Bauzeit von 2 Jahren. Also bis es dann wirklich richtig wieder losgeht, werden wir 2030 haben.
Warten Sie heute länger auf eine Baugenehmigung als vor 5 Jahren?
Wir warten schon immer lange auf Baugenehmigungen, leider viel
auch
zu lange.
Auch überall, in Berlin, Leipzig und Hamburg.
Das ist eigentlich, zieht sich durch alle Städte, wobei in Berlin jetzt nach dem Regierungswechsel tatsächlich eine Belebung da ist. Also da haben wir jetzt für 5 Grundstücke Baugenehmigungen bekommen, auf die wir teilweise 2 und 3 Jahre vorher gewartet haben. Die haben wir in wenigen Monaten bekommen. Ist erzähle ich auch immer ganz gerne hier, weil wir da in Hamburg, glaube ich, auch noch besser und schneller werden können.
Wir waren ja auch mal schneller.
Wir waren auch mal schneller.
Zumindest damals gehört, als das Bündnis für das Wohnen initiiert wurde von Olaf Scholz, da ging so ein Ruck auch durch die Behörden und plötzlich ging, was vorher lange nicht ging.
Genau, da sind wir wieder so ein bisschen zurückgefallen. Und diesen Ruck bräuchten wir jetzt eigentlich wieder. Wir bräuchten tatsächlich wieder eine konzertierte Aktion aller Beteiligten, um jetzt wirklich nicht nur Wohnungen an den Start zu bringen, auch erstmal Baugenehmigungen zu erteilen, das ist der erste Schritt, und dann Wege zu finden, wie wir den dringend benötigten Wohnungsbau wieder auf Kurs bringen. Und da also gibt's
eine Art Neustart des Bündnisses für das Wohnen.
Das wäre wünschenswert.
Ich habe noch mit Blick auf die Uhr, wir sind nämlich gleich schon wieder am Ende angelangt, noch die Frage nach einem Projekt. Da ging es mit der Baugenehmigung sehr, sehr schnell. Und das werden Sie als Bauunternehmer auch sicher mit großem Interesse verfolgen. Der Elbtower. Was glauben Sie denn so, Ihr Tipp? Wann wird weitergebaut? Wird überhaupt weitergebaut? Und kann sich sowas rentieren? Was sagen Sie als Experte?
Ich bin nicht in den Elbtower involviert. Oder unsere gesamte Unternehmensgruppe ist dort nicht involviert. Ich glaube, bei dem Bautenstand, der jetzt erreicht ist, wird es irgendwann weitergehen, es wird irgendwann jemand kommen.
Weil schon so viel verbuddelt worden ist.
Weil schon so viel verbuddelt worden ist. Die Frage ist jetzt, wie bewertet man das, was da steht? Wenn man das niedrig bewertet, dann kann man sicherlich mit einem niedrigen Kaufpreis für den halben Rohbau und allem, was da an Planung auch vorhanden ist, sicherlich eine Rechnung reinbekommen. Aber es ist schon ein sehr ambitioniertes, sehr mutiges Projekt und es braucht eben jemanden mit viel, ich sag mal, Leidenschaft und aber eben auch Geld, der das dann in die Hand nimmt. Ich bin zuversichtlich, dass es da irgendwann weitergeht, aber wer und in welcher Konstellation, da möchte ich mich an Spekulationen nicht beteiligen.
Aber es ist schon wirklich eines der beliebtesten Themen bei den ja nicht vorhandenen Cocktailpartys, oder?
Total. Es ist, jeder spricht einen auch drauf an, weil man irgendwo aus der Branche ist, auch von, ich sag mal, jetzt nicht immobilienlastigen oder Immobilienbranchenvertretern. Das ist schon sehr spannend. Wir sehen es ja auch alle täglich, wenn wir da irgendwie mal aus Hamburg rausfahren oder nach Hamburg reinkommen, an diesem Projekt vorbeifahren. Es wäre schade, wenn es nicht weitergeht, aber ich glaube, es geht irgendwann weiter.
Und was meinen Sie, ist das vor 2030 dann fertig? Dem Jahr, wo wir wieder 10.000 Wohnungen bauen?
Das ist eine Frage, wann, also ich glaube, jetzt, wenn man den Rohbau, der ist jetzt zur Hälfte hoch, wenn man den weiterbaut, also 3 Jahre Bauzeit braucht man mindestens für dieses Projekt noch, dann wird 2030 schon knapp.
Kann das eigentlich da länger so stehen, da geht nichts kaputt? Oder
der Beton kann das eine ganze Zeit ab. Also da ist droht jetzt keine Gefahr im Verzug. Wenn er mal 2-3 Jahre da steht, ist technisch, weiß ich nicht, was da für Betone verarbeitet sind, aber werden alles sehr hochwertige sein, weil es auch statisch natürlich ein sehr anspruchsvolles Projekt ist. Insofern wird da jetzt, wenn es da mal ein bisschen regnet und wenn das Projekt durch den Winter geht, nichts passieren. Aber natürlich irgendwann wird es dann auch schwierig, aber das ist jetzt nächsten 3-4 Jahre, glaube ich, sehe ich da keine Gefahr. Aber so lange dauert es ja hoffentlich vielleicht auch nicht.
Und wenn es noch lange dauert, gibt es ja Gott sei Dank einen Podcast, wo dieses große Bauwerk immer wieder diskutiert wird. Hören Sie gerne wieder rein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg? Herr Wulff, schön, dass Sie heute dabei waren.
Vielen Dank, Herr Igen, für die Einladung.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.